Manche Inhalte in der Bibel, die verstehen wir sofort. Ob Geschichten aus dem Alten Testament, die Briefe im Neuen Testament oder auch einfach einzelne Aussagen. Vieles können wir erfassen, begreifen auf Anhieb. Aber es gibt dann auch die Texte, die lesen wir wieder und wieder. Sie begegnen uns sehr oft im Gemeindealltag, in der persönlichen Bibellese. Und doch erkennen wir einfach nicht, was es damit auf sich hat. Wir wissen irgendwie, dass sie wichtig und wertvoll sind, aber können sie oftmals dann doch nicht richtig einordnen. Es ist wie bei einem Kind, das von seinem Großvater einen Diamanten geschenkt bekommen hat. Und der Großvater sagt seinem Kind, dieser Stein ist sehr wertvoll. Das Kind fragt sich, was soll das so wertvoll machen? Das kann es nicht begreifen. Und der Großvater sagt es ihm wieder und wieder. Und so fühlt es sich manchmal auch an, wenn wir Bibeltexte aus dem Neuen Testament beziehungsweise mit dem heutigen Beispiel der Bergpredigt lesen. Die Bergpredigt ist genau ein solcher Text, den wir wieder und wieder lesen. Wir wissen, dass es wertvoll sein muss, dass diese Inhalte relevant sind und wichtig. Aber wir verstehen oftmals nicht, warum. Die Bergpredigt, von der lesen wir in Matthäus 5 bis 7. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr diese Bergpredigt richtig einordnen könnt, ob ihr sie versteht und ob ihr sagen würdet, ja, ihr wisst, warum sie wertvoll ist. Meine Hoffnung ist, dass die nächsten Wochen, wenn wir wieder und wieder diesen ersten Teil in der Bergpredigt ansehen werden, dass wir alle gemeinsam mehr und mehr verstehen dürfen, wie wertvoll Jesu Lehre ist, was es mit uns zu tun hat, dass es persönlich wird und nicht irgendwie abstrakt bleibt und so fern. Wie das Kind, das mit zunehmendem Alter versteht, was diesen Stein so wertvoll macht. Das ist die Hoffnung für diese nächsten Wochen, in denen wir abends uns in den Gottesdiensten mit dem ersten Teil in Matthäus 5 beschäftigen werden, mit den sogenannten Seligpreisungen. Wir werden herausgefordert werden durch die Aussagen, die Jesus dort trifft über das Himmelreich, über das Reich Gottes. Wir werden dazu herausgefordert, darüber nachzudenken, was es mit unserem Leben zu tun hat. Und heute werden wir mit dem ersten Abschnitt anfangen, mit der ersten Aussage Jesu, mit der ersten Seligpreisung. Und bevor wir diesen Abschnitt hören, werde ich noch zu Beginn beten. Vater im Himmel, wir wollen dir danken dafür, dass wir uns heute hier versammeln dürfen, abends, um gemeinsam zu beten, dich zu preisen und jetzt auch aus deinem Wort zu hören. Wir wollen dir danken für die Bergpredigt, die dein Sohn gehalten hat, für die Seligpreisungen, die wir uns heute genauer ansehen wollen. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass wir sie verstehen dürfen. Bitte schenk du es, dass wir die Worte begreifen und sie anwenden dürfen auf unser Leben, dass wir verstehen, wie viel Grund wir zur Freude haben, Herr. Amen. Ich lese aus Matthäus 5, 1 bis 3. Ihr könnt dem Text auf euren Gottesdienstblättern folgen. Dort lesen wir in Matthäus 5. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich. Und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Das zentrale Thema der Bergpredigt von Matthäus 5 bis 7, das ist das Himmelreich Gottes. Schon hier im ersten Vers begegnet uns dieses Thema. Und ganz zu Beginn müssen wir festhalten, das Thema von dem Himmelreich Gottes ist, verwendet Matthäus austauschbar mit dem Reich Gottes. Also verwendet diese zwei Formulierungen für die ein und dieselbe Sache. Einen Ort oder die Herrschaft eigentlich von Jesus bzw. Gott selbst. Und wenn wir das berücksichtigen, dann verstehen wir auch, was für eine krasse Botschaft es eigentlich hier ist, was Jesus verkündigt. Wir wollen mal zurückschauen in das erste Buch Mose, denn da fängt dieses Thema das erste Mal an. Wir lesen nicht von einem Reich Gottes explizit, aber wir sehen dort Gott als den König, der den Menschen schafft. Und der Mensch lebt unter der guten Herrschaft in dem Reich Gottes, dort im Garten Eden. Der Mensch soll dort unter der Herrschaft leben und Gott dienen mit allem, was er hat und ist. Aber wir lesen auch davon, dass dieses Reich in Brüche ging. Wir lesen davon, dass die ersten Menschen sich gegen diesen guten König gegen ihn gestellt haben und dass sie rebelliert haben. Und so bricht dieses gute Reich auseinander. Aber Gott verfolgt dieses Ziel von Anfang an, um dieses Reich wiederherzustellen. Er wählte Israel aus, damit es unter seiner Herrschaft lebte und ein Reich Gottes wurde. Aber wir lesen im Alten Testament, dass die Sünde immer wieder dieses Problem aufzeigte, das Reich Gottes ist noch nicht richtig aufgerichtet worden. Israel versagt, Israel ist nicht gehorsam. Und deshalb kündigt Gott in seiner Gnade wieder und wieder einen Retter, einen Messias an. Durch ihn sollte das Gottesreich endgültig aufgerichtet werden. Und nachdem Gott Jahrhunderte um Jahrhunderte Puzzle für Puzzleteil zusammengesetzt hat, kommt schließlich das Letzte. Jesus wird geboren. Das haben wir so wunderbar gefeiert, jetzt erst vor kurzem in Weihnachten. Und Jesus wurde geboren, er wurde erwachsen und begann schließlich seinen Dienst. Mit diesen Worten hier, Matthäus 4,17 lesen wir davon, dass Jesus die Botschaft verkündigte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das Reich Gottes ist angebrochen. Die Taten und die Worte Jesu, die damit kamen, die bestätigten diese Wahrheit. Jesus heilte Kranke, er befreite Besessene und zeigte damit, dieses Reich ist jetzt Realität. Gottes Reich ist hier. Und hier schließt sich jetzt die Bedeutung der Bergpredigt, beziehungsweise der Kreis, der zur Bergpredigt führt. Denn Jesus kündigt dieses Reich an, aber jetzt erklärt er 3 Kapitel lang, was dieses Reich ausmacht. Die Bergpredigt ist eine Lehre darüber, was das Himmelreich in seinem Kern, in seinem Wesen ausmacht. Und deshalb ist es so unglaublich wertvoll. Wir lesen davon, dass Jesus, als die Volksmengen ihm folgen, nach diesen großen Wundertaten, dass er auf einen Berg geht, steigt und beginnt zu lehren. Nun ist die Frage, an wen richtete sich Jesus überhaupt? Und wir lesen davon in Matthäus 5, oder wir bemerken, dass es hier darum geht, dass Jesus zuerst seinen Jüngern lehrte, oder sie lehrte. Wir lesen in 5, Vers 1, und seine Jünger traten zu ihm, und er tat seinen Mund auf und lehrte sie. Also die Einleitung macht noch eine weitere Sache wichtig, deutlich, und zwar, dass Jesus sich in allererster Linie, obwohl da ganz viele Menschen waren, mit ihnen an seine Jünger richtete. Warum ist das wichtig? Es ist insofern wichtig, dass es uns selbst zeigt, dass dort, wo wir selber Jünger sind, Jünger, die Jesus nachfolgen, vertrauen und lieben, dass diese Worte an uns gerichtet sind. Jesus beschreibt unser Leben im Reich Gottes, wenn wir Jesus als unseren Herrn und Retter haben. Diese Worte sind für uns. Jesus erklärt also denjenigen, die bereits zu dem Himmelreich gehören, was es damit auf sich hat. Jesus tritt hier als der Lehrer auf, um zu erklären, was bedeutet das Himmelreich auf dieser Erde. Wir werden in den nächsten Wochen viele Aussagen hören, die uns wirklich zum Nachdenken bringen. Wenn ihr so ein bisschen vor Augen habt, was die Bergpredigt, diese ersten Verse auch in Matthäus 5 aufbringen, dann bringen uns das manchmal echt zum Nachdenken. Es macht uns stutzig. Fragen uns vielleicht, ist das wirklich die Realität? Mein Leben beschreibt es irgendwie nicht. Aber dann ist es wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass es Jesus verkündigt. Und Jesus ist nicht einfach nur der Retter, der dieses Gottesreich bringt. Jesus ist Gottes Sohn selbst. Das offenbart Matthäus 1 bis 4 zuvor auch. Wir lesen in Matthäus 3 von der Taufe von Jesus und dort erklingt eine Stimme aus dem Himmel und die sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also wir können diesen Worten vertrauen über das Reich Gottes, weil es Gottes Sohn selbst tut, der uns lehrt. Und daran wollen wir uns erinnern, wenn wir die nächsten Wochen wieder und wieder herausgefordert werden, auch schon heute, dass diese Worte vertrauenswürdig und unser Maßstab für unser Leben sind. Lass uns also mit der ersten Aussage beginnen. Wir lesen von der in Vers 3. Vers 3 heißt, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihre ist das Himmelreich. Jesus beginnt die Bergpredigt, diese lange Bergpredigt über 3 Kapitel mit einer Aussage, die unsere Erwartungen herausfordert. Und bevor wir darüber nachdenken, was es genau für unser Leben bedeutet, lasst uns betrachten, was hier überhaupt Jesus meint. Weil ich denke, vieles erschließt sich nicht unbedingt unmittelbar. Was bedeutet dieser Begriff selig? Ich könnte jetzt hier rumfragen und jeden Einzelnen von euch befragen. Ich weiß nicht, was ihr damit verbindet. Wenn ich diesen Begriff höre, dann denke ich an selige Weihnachten oder an Personen aus der Kirchengeschichte oder sonst irgendwas. Ich habe nur ein Problem. Es hilft mir nicht bei dem, was Jesus hier sagen möchte, das zu verstehen. Wir lesen oft über diese Sätze hinweg und verstehen gar nicht richtig, was Jesus hier sagen möchte. Das ist vielleicht ein Grund, warum wir nicht verstehen, wie wertvoll das ist, was er hier sagt. Noch schwieriger wird es, wenn wir begreifen, dass Luther dieses Wort unglaublich liebte. Also Luther benutzt dieses Wort im Matthäus-Evangelium wieder und wieder und wieder für verschiedenste Worte und Vorstellungen. Und das hilft uns dann nicht wirklich zu verstehen, was Jesus hier meint, weil wir dann versuchen, irgendwie Parallelen zu ziehen und das ist irgendwie, es bleibt noch undeutlicher. Und deshalb ein guter Tipp am Rand, wenn uns so etwas passiert, dann lasst uns in andere Bibelübersetzungen schauen und uns dort Antworten auf diese Fragen finden. Und das hilft tatsächlich, denn in anderen Bibelübersetzungen wird dieser Begriff selig auch mit glücklich oder glücklich zu preisen übersetzt. Und das trifft die Absicht Jesu schon viel besser. Sagen wir, ein Mann sucht jahrelang nach einem Schatz. Und eines Tages findet er wirklich eine Truhe voll Gold. Wir schauen uns diesen Mann an und würden sagen, boah, ein Mann glücklich zu preisen. Er ist auf einmal reich geworden. Objektiv betrachtet hat sich sein Zustand verändert. Deshalb ist er glücklich zu preisen. Nicht, weil er glücklich irgendwie wäre, sondern weil er Grund dazu hat, sich zu freuen. Selig ist jemand, der Grund hat, sich zu freuen. Aber von welcher Gruppe von Personen spricht Jesus hier? Wer kann sich freuen? Wer hat einen Grund, sich zu freuen? Es sind die Armen im Geist. Die Armen im Geist. Armut, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, ganz allgemein gesprochen, beschreibt eine Person, beziehungsweise ein Armer ist eine Person, die am Hungertuch nagte. Also wirklich gar nichts besaß. Eine Person, die heute nicht wusste, was sie morgen essen sollte, die ihre Familie nicht versorgen konnte, die nicht um ihre Versorgung sicher sein konnte. Aber jetzt erklärt Matthäus hier eine andere Art von Armut, indem er sagt, die geistlich Armen. Wortwörtlich könnte man es auch sagen, die Armen im Geist. Und das, worauf er hier anspielt, das soll uns deutlich machen, dass es um eine Armut geht vor Gott. Es ist eine Armut, die wir uns vor Gott eingestehen müssen. Geistlich arm zu sein bedeutet, spürbar zu erleben, vor Gott arm und hilfsbedürftig zu sein. So wie ganz allgemein Arme nicht wussten, was sie morgen tun sollten, und darauf vertrauen mussten, dass sich irgendwie etwas ergibt, dass sie wieder Geld und Essen haben. So eine Art von Armut haben wir auch vor Gott, sollen wir vor Gott haben und anerkennen. Und es sind diese Leute, von denen Jesus sagt, sie haben einen Grund zur Freude, sie sind glücklich zu preisen. Lass uns doch einmal da, und es gibt auch einen Grund dafür. Es gibt einen Grund, den Jesus nennt. Und er sagt, denn ihrer ist das Himmelreich. Also dieses Reich Gottes, von dem wir am Anfang gehört haben, worauf sich die ganze Menschheit eigentlich freut, seit diesem zu Bruch gegangenen Reich Gottes, das gehört denen, die vor Gott sich als arm sehen und hilfsbedürftig. Dieses Reich Gottes ist vielleicht ein bisschen abstrakt, dieser Begriff. Aber wir können ihn, glaube ich, sehr leicht füllen, wenn wir uns daran erinnern, wofür der Mensch geschaffen worden ist. Er ist für Gemeinschaft mit Gott geschaffen. Das bedeutet es, in seinem Reich zu leben. Es bedeutet, das Reich Gottes ist Gemeinschaft mit Gott. Das Leben unter seiner guten Herrschaft und Führung. Unter einem König, der versorgt, der sich um seine Kinder kümmert. Das ist das Reich Gottes. Es ist der Zugang zu den Segnungen, die Gott verspricht aus seiner Gnade. Und es scheint so, als würde Jesus hier am Anfang sagen, dieses Himmelreich gehört bereits diesen Armen im Geist jetzt. denn ihre ist das Himmelreich. Das Himmelreich ist mit Jesus gekommen. Das lesen wir bereits in Matthäus 4, 17, aber auch Matthäus 4, 23. Jesus predigt davon und sagt, ich bin hier und ich habe das Himmelreich gebracht. Und es bedeutet, Gottes Gnade, Nähe und Versorgung sind jetzt Realität. Als Jesus geboren wurde, kam dieses Reich auf diese Erde. Aber zugleich gilt noch etwas anderes. Dieses Reich ist noch nicht vollkommen. Und das sehen wir, wenn wir die nächsten Verse lesen würden, die nächsten Seligpreisungen, wie man sie nennt, die zeigen auf, dass dieses Reich Gottes zugleich eine Zukunftsperspektive hat. Wir lesen in den nächsten Versen, selig sind die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Sie werden etwas bekommen. Sie werden und werden und werden. Also wir sehen Jesus als jemanden, der das Reich Gottes darstellt, als bereits gegenwärtig, jetzt. Durch sein Werk sind wir verbunden mit Gott und leben unter den Segnungen Gottes und zugleich aber als ein Reich, was noch zukünftig vollkommen sein wird und kommen wird. Diese beiden Dinge bringt Jesus hier in diesen Seligpreisungen zusammen. Und beides nennt er als Grund zur Freude. Ich lasse es jetzt einfach mal sacken. Beides nennt er als Grund zur Freude. Freust du dich? Jesus beschreibt in der ersten Seligpreisung das Wesen des Himmelreiches. Es ist gekennzeichnet von Menschen, die arm im Geist sind. Das heißt, ihre Hilfsbedürftigkeit vor Gott erkennen. Und zugleich aber zeigt es uns, dass gerade diese Personen Grund zur Freude haben. Und es ist mehr als einfach nur eine interessante Lehre über die Ordnung im Himmelreich. Es hat vieles mit deinem und meinem Leben zu tun. Wir haben gesehen, dass geistliche Armut bedeutet, unsere völlige Abhängigkeit von Gott zu erkennen. Unser Leben als Christen beginnt mit dieser Erkenntnis. Wir erkennen, dass wir sündig vor Gott sind, dass wir getrennt von ihm sind und dass wir Vergebung brauchen. Wir brauchen die Gnade Gottes. Wir erkennen, dass wir hilfsbedürftig sind, dass wir arm im Geist sind. Aber das Spannende ist, dass Jesus nicht nur diesen einen Moment beschreibt, sondern er beschreibt das Leben im Himmelreich. Das Leben im Himmelreich ist gekennzeichnet von einer Einstellung der Bedürftigkeit und dem Bewusstsein, dass wir Gott jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde brauchen. Im Himmelreich ist kein Platz für stolze Menschen. Vielleicht denkst du manchmal, dass du zu oft versagst. Vielleicht denkst du manchmal, wie oft kann ich noch zu Gott kommen, um Vergebung zu empfangen? Irgendwie passe ich nicht in diese Gemeinde hier. Hier haben alle so gute Leben, die haben es alle irgendwie hinbekommen, die schaffen es doch auch irgendwie, aber ich passe hierher. Jesus sagt dir, wenn du diese geistliche Armut in deinem Leben erkennst, dann kannst du dich glücklich schätzen, denn dir ist das Himmelreich gegeben. Vielleicht aber sitzt du auch hier und denkst dir, ich weiß nicht, sehe ich mich selber als geistlich Armen? Es gibt eine Frage, die vieles in unserem Leben offenbart und aufdeckt. Und zwar ist es die Frage, wie steht es um dein Gebetsleben? Wenn ich die Möglichkeit hätte oder du die Möglichkeit hättest, bei mir in meinem Alltag zu folgen, mir über die Schulter zu schauen und zu schauen, wie oft bete ich, für was bete ich, was ist mir wichtig, dann wirst du abschätzen können und irgendwann erfahren, okay, dieser Mensch, entweder er vertraut auf Gott und er ist sich seiner Hilfsbedürftigkeit bewusst oder er tut es eben nicht. Und ich für meinen Teil muss zugeben, dass es oftmals sehr ernüchternd ist, zu sehen, wie wenig ich Gott um Hilfe bitte, weil ich denke, ich schaffe es irgendwie selber. Wenn es dir ähnlich geht, dann möchte ich dich dazu einladen, denk darüber nach. Es sind die geistlich Armen, denen Jesus das Himmelreich zuspricht. Die zweite Sache, die Jesus uns auch heute hier lehrt, und ich habe das vorher schon eigentlich ziemlich gut angedeutet und betont, du hast Grund zur Freude, wenn du zu Gottes Reich gehörst. Wenn du deine eigene geistliche Armut spürst, deine Hilflosigkeit und deine Schwäche, dann lass dir nicht einreden, dass du zu bemitleiden wärst, sondern freu dich. Freu dich wieder und wieder darüber, dass es Gottes Gnade ist, die dich in dieses Reich gebracht hat und die dich durchträgt. Freu dich, denn Jesus sagt, du bist glücklich zu preisen, wenn du das erkennen darfst. Jesus sagt, du bist es, der Grund zur Freude hat, weil Gott dir alles sein kann. Und deshalb wende dich ihm zu und erwarte von ihm, dass er dir sein Himmelreich gibt. Aber wir freuen uns nicht nur, weil wir Segen jetzt erfahren, weil wir jetzt dieses Himmelreich bereits bekommen haben. Es gibt mittlerweile einige Christen, die den ganzen Segen, der mit Christus verbunden ist, auf dieses Hier und Jetzt beschränken. Die sagen, wir haben doch schon alles. Alles, was Jesus uns geschenkt hat, das können wir in vollen Zügen genießen. Aber das ist nicht Jesus' Sichtweise. Jesus schaut immer auch noch voraus und verheißt seinen Jüngern durch das ganze Matthäus-Evangelium hindurch, es wird einen Zeitpunkt geben, an dem alle Sünde weggetan wird. Der Tod wird vollkommen verschwinden. Und Vollkommenheit wird kommen, die Herrlichkeit. Und diese Zukunftsperspektive ist etwas, was uns auch antreiben darf und uns Freude geben darf. Auch diese Zukunftsperspektive ist Grundlage unserer Freude. Wenn die Welt ihre eigenen Seligpreisungen verfassen würde und sie groß abdrucken würde auf Plakaten am Straßenrand, an der Bushaltestelle, in der U-Bahn, dann würden sie wohl so heißen: Glücklich zu preisen sind die Starken, denn sie können ihre Träume verwirklichen. Glücklich zu preisen sind die Unabhängigen, denn sie brauchen niemanden und haben alles unter Kontrolle. Glücklich zu preisen sind die Schönen, denn sie werden von allen bewundert. Glücklich zu preisen sind die Reichen, denn sie können alles kaufen, was sie wollen. Glücklich zu preisen sind die Erfolgreichen, denn ihnen gehört die Anerkennung der Welt. Doch Jesus sagt über sein Reich: Glücklich zu preisen sind die geistlich Armen, denn ihre ist das Himmelreich. Diese Worte fordern uns dazu heraus, unser Leben durch Gottes Augen zu sehen. Und es braucht Erkenntnis, die der Heilige Geist in uns bewirkt. Und wir wollen jetzt am Ende dieser Predigt Gott darum bitten, dass er genau das in unserem Leben tut. Dass auch diese nächsten Wochen, in denen wir die Seligpreisungen durchgehen werden, dass wir mehr und mehr unsere Perspektive ändern auf unser Leben und verstehen, wir sind die wahrlich Beschenkten. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, wir preisen dich und wir danken dir, dass du die Starken und Mächtigen verworfen hast und dich der Schwachen angenommen hast. Dass du den geistlich Armen, den Hilfsbedürftigen, dass du ihnen dein Reich schenkst. Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, das besser und mehr zu verstehen. Dass wir begreifen, wie diese Perspektive auf unser Leben, Herr, uns Freude schenkt. Dass wir erkennen dürfen, wir haben wirklich Grund zur Freude. Wir wollen dich bitten, Herr, dass wir dieses Denken mehr und mehr in uns aufnehmen. Wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, unsere Abhängigkeit von dir zu erkennen und aus deiner Gnade zu leben. Herr, stärke du unser Vertrauen auf dich im Mangel und lass uns auf die Vollendung deines Reiches hoffen. Dir sei alle Ehre. Amen.